Der Predigttext heute erzählt uns eine Geschichte des Scheiterns von König David. Und um diesen Predigttext einordnen zu können, da brauchen wir unbedingt die Vorgeschichte, weil das sonst sich überhaupt nicht erklärt. Und deswegen erzähle ich die mal in meinen Worten. David, der Hirtenjunge, hat es zum König gebracht. Es ist ihm wirklich sehr vieles geglückt. Er ist eins dieser Glückskinder, schön anzusehen, der allgemeine Liebling von Gott und den Menschen. Und inzwischen hat er Macht. Viel mehr, als er sich je erträumen konnte. Und diese Macht, die nutzt er aus und schadet anderen damit massiv. Und das kam so. David erholte sich in der Abenddämmerung auf dem Dach seines Hauses in Jerusalem und von dort konnte er eine besonders schöne, nackte Frau beobachten, die sich badete. Ihr Name war Bathseba. Er fackelt nicht lang, er lässt sie zu sich kommen und die beiden schlafen miteinander. Das war nicht schwer zu arrangieren, weil ihr Mann war abwesend. Uria heißt Bathsebas Mann, er ist Offizier und auf einem Feldzug. Er kämpft für den König. Nun nimmt das Unglück seinen Lauf, denn Bathseba wird schwanger. Und als David davon erfährt, lädt er Uria großzügig zu einem Heimaturlaub ein. Offenbar will er erreichen, dass dieser so schnell wie möglich mit seiner Frau schläft. So wäre der Ehebruch dann ja nicht ans Licht gekommen. Aber Uria spielt nicht mit. Er kommt zwar nach Jerusalem, aber er kehrt nicht in das eigene Haus ein, nicht in das Bett zu seiner Frau. Selbst bei einem zweiten Versuch, als David ihn betrunken macht, schläft er draußen im Hof wie die anderen Soldaten. Uria ist ein Ehrenmann, er ist sehr loyal und seine Kameraden sind im Krieg, er will es nicht besser haben als sie. Doch David ist nicht bereit, seinen Fehltritt ans Licht kommen zu lassen. Er ordnet jetzt ein Himmelfahrtskommando an und er schreibt einen Brief, in dem steht: Stellt Uria an die vorderste Front, dorthin, wo der Kampf am härtesten ist. Und dann zieht euch hinter ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. David schickt Uria in den Tod, diesen loyalen Kämpfer. Und danach ist die Geschichte für David scheinbar sortiert und in Ordnung. Er kehrt zur Tagesordnung zurück. Bathseba ist nun Witwe geworden. Nach der Trauerzeit, die ihr gewährt wird, nimmt David sie sich einfach auch noch als Frau. Und dann passiert Folgendes. Das ist nun der Predigttext. Der steht im 2. Samuel 11, 27 bis 2. Samuel 12, 14 und ich habe ihn ein bisschen gekürzt. Doch die Sache, die David getan hatte, war schlimm in den Augen des Herrn. Der Herr schickte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, erzählte er ihm eine Geschichte. Zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein kleines Lamm. Das hatte er sich gekauft und aufgezogen. Es wuchs bei ihm heran, zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem bisschen Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Reisender zu dem reichen Mann. Und es war üblich, ein Essen für den Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Doch der reiche Mann wollte seinen Besitz schonen und keines von seinen Schafen und Rindern nehmen. Deshalb nahm er das Lamm des armen Mannes. Das bereitete er zu und setzte es dem Gast vor, der zu ihm gekommen war. David wurde sehr zornig über den Mann und sagte zu Nathan: So gewiss der Herr lebt, ein Kind des Todes ist der Mann, der das getan hat. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen, zur Strafe dafür, dass er das getan hat und das Lamm des Armen nicht verschonte. Doch Nathan entgegnete David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand Sauls gerettet. Den Besitz deines Herrn habe ich dir gegeben und die Frauen deines Herrn dir in den Schoß gelegt. ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das zu wenig gewesen ist, dann will ich dir noch dies und das dazugeben. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Warum hast du getan, was er verurteilt? Den Hethiter Uriah hast du mit dem Schwert getötet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du hast ihn durch das Schwert der Ammoniter aus dem Weg geräumt. So soll jetzt das Schwert für alle Zeit gegen dein Haus gerichtet sein, zur Strafe dafür, dass du mich verachtet hast. Du hast dir die Frau des Hethiters Uriah genommen und sie zu deiner Frau gemacht. Da bekannte David vor Nathan: Ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn. Und Nathan antwortete David: Der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben. Denn du hast den Herrn dadurch verhöhnt, dass du ein solches Unrecht begangen hast. Und Nathan ging nach Hause. Diese Geschichte zeigt uns eine wirklich dunkle Seite in Davids Leben. David, der uns in der Bibel als Sänger und Dichter vorgestellt wird, attraktiv anzusehen. Auch ihm passiert das, was bis heute vielen mächtigen Menschen passiert. Sie handeln moralisch fragwürdig. Erst jüngst konnten wir durch die Berichterstattung der Medien ein Beispiel mitbekommen vom RBB. Da war es mal eine Frau aus der Chefetage, die so fragwürdige Dinge mit ihrem Einfluss und ihrer Macht getan hat, dass sie nun gehen musste. Auch David hat Macht und sie nutzt sie für eigennützige Zwecke aus. Seine sexuelle Lust ist es, die ihn zum Fall bringt. Auch das ist bis heute ein Phänomen, das sich wiederholt, immer wieder. Er sieht diese hübsche und nackte Frau und er will sie haben. Und weil er der König ist und mächtig und der Ehemann im Krieg für ihn kämpft, fackelt er nicht lange, er holt sich die Frau in sein Bett. Wie das für Bathseba war, erfahren wir nicht. Hätte sie sich widersetzen können, wenn der König sie ruft? Hätte sie ihn vor Zeugen seiner Untat bezichtigen können? Oder wollte sie selber, was sie tat? War auch Verliebtheit und Lust im Spiel? Oder eine Art Ergebenheit in dem Gang des Lebens? Denn es ist ja diese Ausnahmesituation, Kriegszeit, ihr Mann ist schon lange weg. Vielleicht drängte es sie, dieser Todesmaschinerie ein Zeichen des Lebens entgegenzustellen. Kriegszeiten waren immer Zeiten für Kuckuckskinder. Und so passiert es. Bathseba merkt wahrscheinlich etwa 5 Wochen nach diesem Vorfall, dass sie schwanger ist. Und zwar ganz klar von David. Und sie lässt es ihm mitteilen. Es ist ja schließlich vor allem sein Problem. David will aber nicht zu seinem Fehltritt stehen. Scheinbar gibt es für ihn nicht viele Möglichkeiten. Einen Ehebruch kann er sich als König Israels nicht leisten. Für ihn ist klar, es darf auf gar keinen Fall rauskommen. Die Gedanken verengen sich in solchen Situationen. Vielleicht kennt ihr das selber auch. Die Möglichkeit, zu seinem Handeln zu stehen und einfach die Konsequenzen zu tragen, die gibt es ja. Doch David ist blind dafür. Der Preis dafür ist ihm zu hoch. Und am Ende stirbt der Ehemann Uriah und Bathseba muss um ihn trauern. Wie geht's dir, wenn du diese Geschichte hörst? Für mich hört sich das an, als wäre David immer tiefer reingeraten in so eine Unrechtsspirale. Der eine Fehltritt zieht den anderen nach sich. David versucht es hinzubiegen zu seinen Gunsten. Er betrügt und er lügt und er schickt sogar einen Mann in den Tod, um den eigenen Fehltritt zu vertuschen. Das ist schon wirklich heftig. Und es ist bemerkenswert, dass eine solche Geschichte Eingang in die Bibel gefunden hat. In anderen Büchern, die über das Leben von Königen berichten, würde ich erwarten, dass solche Episoden nicht aufgenommen werden. Denn Geschichtsschreibung ist ja immer auch die aus der Sicht der Gewinner geschrieben. Und da wird durchaus beschönigt oder auch einseitig berichtet. dass die Bibel hier so schonungslos ehrlich über den König berichtet, der sich so einen großen Fehler leistet. Das ist bemerkenswert. Und es gibt uns Einblick in Gottes Werte und Sicht. Denn was ja wirklich deutlich wird, ist, wie Gott diese Episode in Davids Leben beurteilt. Da gibt es diesen Vers, dort steht: Doch die Sache, die David getan hatte, war schlimm in den Augen des Herrn. Eine andere Übersetzung wählt die Worte: In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Das ist Gottes Sicht darauf. Und Gott lässt David damit nicht davonkommen. Er schreitet ein. Für David scheint ja die Sache ausgestanden zu sein. Monate sind ins Land gegangen, das Kind ist geboren. Er ist beschäftigt und denkt vielleicht gar nicht mehr viel daran. Denkt nicht mehr an Uriah. Und da kommt dann Nathan zu ihm. Einfach an irgendeinem Tag. Gott schickt ihn. Das wird Nathan ganz schön Mut gekostet haben. Der wusste ja, was er zu sagen hat. Und er musste den König wirklich hart kritisieren. Und das war gefährlich. Das muss man unter Umständen auch mit dem Leben bezahlen. Und Nathan kennt David und seinen Sinn für Gerechtigkeit. Und sein Urteil auch gegen Ungerechtigkeit. Und Nathan ist weise. David soll von selber zur Einsicht kommen. Er will das nicht einfach ihm geradeaus sagen, dass das falsch war. Er macht es lieber mit dieser Parabel vom Lamm des Armen. Er erzählt diese kunstvolle Geschichte. Ich finde es eine ganz rührende Geschichte. Wie da von diesem Lamm berichtet wird, ist ja irgendwie wirklich ganz herzerwärmend, wie das so mit vom wenigen Brot essen darf. Und also man merkt da, das ist richtig kunstvoll berichtet und eine schöne Geschichte. Und halt dann so gemein. Ne? Man hat schon so das Lamm ins Herz geschlossen und dann merkt man, das wird geschlachtet, nur weil der reiche Mann nicht sich an seinem eigenen Vieh bedienen will. Und David ging es wohl auch so. Der fand es ganz klar, so zu beurteilen, dass das nicht okay ist. Und er urteilt aber sehr hart. Davids Zorn war sehr groß, als er diese Geschichte gehört hat. Er sagt ja, das Tier soll vierfach ersetzt werden. Damit ist er ganz bei dem, was in der Tora steht. Das ist wirklich das, was die Tora möchte. Wenn ein Tier gestohlen wird, soll man es vierfach ersetzen. Aber dass der Mann dafür sterben soll, nur weil ein Lamm gestorben ist, das ist eine Überreaktion, das ist unangemessen. Und für seinen eigenen Fehler ist David nach wie vor blind. Und ich glaube, da können wir Menschen auch heute uns gut wiederfinden. Die Fehler der anderen sehen wir viel deutlicher. Die regen uns manchmal auch irre auf. Aber Davids großer Zorn ist wohl auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, wie sehr er sich in einer geheimen Kammer seines Herzens auch selbst verurteilt. Er spricht gewissermaßen das Urteil hier doch über sich selbst. Er hat eigentlich den Tod verdient für das, was er getan hat. Doch er weiß das nicht. Er weiß in dem Moment noch nicht, dass es das Urteil über ihn selbst ist. Das weiß er erst nach diesem sehr herausragenden Satz dieser Geschichte. Dieser Satz: Du bist der Mann, sagt Nathan zu David. Du bist der Mann. Und dieser Satz, der trifft David bis ins Mark. Das sitzt. Es fällt David wie Schuppen von den Augen. Er hat dem nichts mehr entgegenzusetzen. Mit einem Mal sieht er die Wahrheit über sich selbst. Und er ist schockiert über sich selbst und das, was er getan hat. Er hat viele Frauen, er hätte noch weitere haben können, und doch nimmt er Bathseba und zerstört deren Leben und die Ehe von Uriah und ihr. Und er lässt ihn halt sogar noch töten. Das ist unverzeihlich. Du bist der Mann. Nicht mehr und nicht weniger ist nötig. Damit ist David überführt vom Propheten Nathan. Und David erkennt seine Schuld. Und das ist auch interessant und besonders. Er erkennt sie wirklich sofort. Er versucht nichts mehr jetzt zurechtzubiegen, was er ja vorher so viel gemacht hat in seinem Handeln. Er rechtfertigt sich auch nicht. Ohne Wenn und Aber sagt er: Ich habe Unrecht getan gegenüber dem Herrn. Oder eine andere Übersetzung wählt die Worte: Ich habe gesündigt gegen Gott. Das sind Davids Worte. Unumwunden bekennt er sich zu seiner Schuld, zu dem, was er getan hat. Er redet sich nicht heraus wie Saul oder Adam, in vollem Umfang steht er zu seiner Schuld. Nicht nur gegen Bathseba und Uria hat er gesündigt, sondern gegen Gott selbst. Ehebruch und Mord, das ist ungeheuerlich. Ich habe gesündigt gegen Gott. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Er ist blamiert. Er hat den Tod verdient. Er hat alle enttäuscht und seine Lebensaufgabe als König verraten. Das ist wohl ein wirklicher Tiefpunkt im Leben des David. Und von dort, von diesem tiefen Punkt, wendet er sich an Gott. Folgende Psalmverse aus Psalm 51 werden David zugeschrieben. Ihr könnt ja mal in eurer Bibel schauen, steht da drüber, dass es in dieser Situation gebetet wurde. Dort steht, Psalm 51, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Und dass du Recht behältst in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Es tut ihm leid. Am liebsten würde er alles rückgängig machen, würde sich gerne bewähren in der Situation, in der er sich so verfehlt hat. Und das zeichnet David aus. Für viele Menschen ist es sehr schwer, Fehler zuzugeben, selbst kleine Fehler. Grundsätzlich reden wir uns doch gerne raus, bestreiten etwas dafür zu können, bringen Erklärungen für das Geschehene, werfen Nebel darüber oder rechtfertigen uns selber oder drehen Worte in ihr Gegenteil. So sind wir Menschen. Wir stehen nicht gern zu Dingen, die wir selbst verbockt haben. Und dabei ist es erlösend, Schuld zuzugeben. Verschwiegenes Unrecht fügt einem Menschen großen Schaden zu. Es zerstört die Seele. Es zerstört die Integrität. Und David wird durch seine Reue zu dem, der er ist. Es zerstört ihn nicht, weil er dazu steht. Er behält seine Würde, er gelangt dadurch zu seiner wahren Identität. Ja, David ist einer, der zu so etwas fähig ist. Und er ist einer, der die Stärke hat, es zuzugeben und zu bereuen. Einer, der die Verantwortung für seine Tat auch übernimmt. Er ist jemand, der sich an einem solchen Tiefpunkt Gott zuwendet und sich bei Gott auch aufgehoben weiß. Er weiß, dass er auf Gottes Gnade angewiesen ist. Er ist im besten Sinne demütig. Und da kommt der Link sozusagen zum Wochenspruch. Dem Demütigen ist Gott gnädig, sagt ja unser Wochenspruch. Ich habe gesündigt gegen Gott, sagt David. Mit diesen knappen Worten ist alles gesagt. Das ist die große Stärke Davids, das zuzugeben. Es ist befreiend und es ist vorbildlich. Und es zeugt von Treue zu Gott und von Treue zu sich selbst. Es ist hier der einzige Weg, wenn es irgendwann irgendwie weitergehen soll mit ihm. Und David lässt sich korrigieren, obwohl er so ein mächtiger Mann ist. Man könnte sich ja auch mal überlegen, er hätte wirklich Nathan einfach umbringen lassen können. Hätte immer noch keiner von der Geschichte gewusst. Also er nimmt diese Situation wirklich für sich auch als Wendepunkt an. Er hört auf zu lamentieren oder es nicht zuzugeben. Und dass er sich so korrigieren lässt, das ist für mich auch einer der Schätze, die in dieser Erzählung stecken. Und etwas, was wir für unsere Welt heute auch erbitten dürfen. Und das meine ich ganz konkret, das kann unser und soll unser Gebet sein, dass die Könige und die Mächtigen, die Regierenden dieser Welt erkennen, dass es da noch wen über ihnen gibt. Dass sie wem Rechenschaft schuldig sind am Ende ihres Lebens. Dass sie sich zu verantworten haben für ihr Handeln. Dass Menschen das vor Augen haben, gerade die Mächtigen, dafür können wir beten. Und das führt im besten Falle ja dazu, dass das Handeln von vornherein nicht nur das eigene Wohl und die eigene Lust im Blick hat, Und in unserem Text wird ja auch deutlich, dass Gott mit solchen himmelschreienden Machtmissbrauch und mit so bösem Handeln nicht einverstanden ist. Unser Gott duldet das nicht. Der innere Kompass von David war irgendwie außer Kraft gesetzt in dieser Zeit, als er diese Dinge getan hat. Doch bei Gott ist Verlass darauf, dass er Böses erkennt und dann auch benennt. Dass Gottes Blick auf menschlich böse Taten nicht gleichgültig ist, das ist ja auch eine gute Nachricht für die Opfer und die Leidenden. Und das böse Handeln hat auch Konsequenzen. Und da kommen wir jetzt zu einem Teil des Textes, der mich wirklich schlucken lässt. Ich lese diese Verse nochmal. Nathan sagt zu David: Der Herr sieht über deine Schuld hinweg, sodass du nicht sterben musst. Doch der Sohn, der dir geboren ist, muss sterben. Denn du hast den Herrn dadurch verhöhnt, dass du ein solches Unrecht begangen hast. Wir lesen hier, David wird vergeben. Eigentlich hätte er sterben müssen für die zwei Vergehen, für den Ehebruch und für den Tod des Ehemanns. Ihm wird also sein Leben gelassen, trotz dieser großen Schuld. Doch für unser heutiges Verständnis kaum zu fassen, sein eigener Sohn, also das Kind aus dieser Ehebruchssituation ist gemeint, das muss sein Leben lassen. Mir fällt es schwer zu akzeptieren, dass das Kind für das büßen soll, was der Vater Böses getan hat. Ist das Gerechtigkeit? So fragen wir heute, so frage ich heute. Und wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass es damals so gesehen wurde. David hatte nach israelitischem Recht sein Leben verwirkt. Leben für Leben. Wenn nicht Davids Leben, dann eben das Leben dieses namenlosen Kindes. Wir kennen nicht mal seinen Namen. Hier können wir auch noch eine andere Wahrheit erkennen, die bis heute auch für uns immer wieder auch bitter erfahrbar ist. Das ist der Satz, den wahrscheinlich jeder unterschreiben würde: Was wir tun, hat Konsequenzen. Was wir tun, hat Konsequenzen. Und was David getan hat, hatte die Konsequenz, dass sein Sohn stirbt. Und auch wenn wir heute schuldig werden und Vergebung erfahren, die Konsequenzen aus unserem Handeln haben wir zu tragen. Und auch heute ist es so, dass unsere Fehler anderen schaden können. Aber, und das ist für mich das Evangelium, also die gute Nachricht in diesem Text, Gott geht weiter mit, egal wie schwer die Schuld ist, egal wie sehr wir uns verstricken und vielleicht auch in Argumenten verfangen und merken, wie wir auch in so eine Abwärtsspirale geraten. Wenn wir an David denken und seine Fehltritte, wie er sich immer weiter reingeritten hat. Bis dahin, dass er den Tod eines Mannes in Kauf genommen hat, um nicht aufzufliegen. Und doch, als es ans Licht kommt, als David hört, du bist der Mann, da erkennt er es und sagt die entscheidenden Worte. Ich habe gesündigt gegen Gott. Und David kehrt um. Und Gott lässt ihm sein Leben. Und er darf weitermachen. Und er ist verändert. Sicherlich erschüttert, aber auch dankbar. Und wenn Gott mit David etwas anfangen kann, dann kann er das auch mit dir und mit mir. Diese Erzählung zeigt uns sehr deutlich, wie unperfekt Menschen sein können, die zu Gott gehören. David war ja sogar König. Und wenn wir jetzt noch mal in die Geschichte gucken, David hat Tod und Trauer in die Welt gebracht. Und im Anschluss an unseren Predigttext kann man lesen, was er bereit ist zu tun, um Gott noch umzustimmen, um sein Kind zu verschonen. Ihr könnt das gern mal nachlesen, 2. Samuel 12, Vers 15 und folgende. Und da sagt David: Sucht Gott um dieses Kindes Willen, er betet und er fastet tagelang, er legt sich nicht in sein Bett, sondern nur auf den Boden, er hört auf zu essen mit den anderen Menschen, die Rang und Namen haben, er demütigt sich, so wie es geht. Und hier wird der Sinneswandel nochmal sehr deutlich, der passiert ist durch diese Begegnung mit Nathan. Weil vorher war David ja einfach in seinem Alltag. Da wird er sicher nicht auf dem Boden geschlafen haben und nicht mit den anderen wichtigen Menschen gegessen. Aber jetzt hat sich alles geändert. Jetzt hat er auf diese Schuld geschaut und jetzt ringt er um das Leben seines Sohnes. Er leugnet nichts mehr. So intensiv wie es ihm möglich ist, setzt er sich mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele dafür ein, dass dieses Kind am Leben bleiben kann. David hat sich gewandelt. Er hat jetzt ein Gespür für diese Dimension des Lebens, mit denen er sich so leichtfertig vorher umgegangen ist. Und das ist Davids Heilung. Und doch gibt es nicht das erhoffte Happy End. Am siebten Tag stirbt das Kind. Und für sich wird David das akzeptiert haben, die damit verbundene Last und Trauer angenommen haben, denn er weiß ja um seine Schuld. Und was macht er dann? Dann geht er ins Haus, er wäscht sich, er ist wieder bereit, sozusagen aus dieser Demütigung rauszugehen. Dann geht er als erstes ins Haus des Herrn und betet an, sagt die Bibel. Das kann er, obwohl sein Sohn gestorben ist. Und danach geht er zur Mutter, zu Bathseba, und er tröstet sie. Die Mutter, die ihren Sohn verloren hat, auch ihr gegenüber übernimmt er die Verantwortung für all das, was geschehen ist. Ja, ich habe dich kommen lassen damals, obwohl du einen Mann hast und obwohl er im Krieg war. Ja, ich habe ihn töten lassen. Ja, ich trage die Verantwortung dafür, dass unser Kind nun auch sterben musste. Ich habe so vieles zerstört in meinem Egoismus. Ja, ich bin einer, der zu so etwas fähig ist. Es gehört Größe dazu, so zu trösten, sich so zu versöhnen. Und auch für Bathseba gehört Größe dazu, sich all das anzuhören von David, der ihr nicht ausweicht, der nicht erstmal abhaut oder so, sondern direkt zu ihr geht, der zu allem steht, was er getan hat. Es gehört Größe dazu zu sehen, dass er jetzt wirklich begriffen hat, dass er sich gewandelt hat. Und es gehört auch Größe von Bathseba dazu, sich so trösten zu lassen. Und so wünscht sich Gott das. Er will vergeben und versöhnen. Und er will, dass sich Menschen vergeben und versöhnen. Gott hört nicht auf, uns dazu zu rufen und um uns zu werben. Wir können uns glücklich schätzen, wenn er auch uns einen Nathan schickt, jemanden, der uns die Augen öffnet für das Leid, das wir anderen angetan haben. Und dann ist noch lange nicht alles aus. Und selbst wenn die Schuld groß ist und die Situation extrem verfahren, dann schenkt er die Gnade neuen segensreichen Lebens. Ich lese uns dazu abschließend den Vers, mit dem dieser Abschnitt endet. Und der ist, Gott sei Dank, hoffnungsvoll. Dann ging David zu Bathseba, seiner Frau, und tröstete sie. Er schlief mit ihr und sie bekam wieder einen Sohn. David gab ihm den Namen Salomo. Der Herr wandte dem Kind seine Liebe zu. Amen. Wir hören auf ein Instrumentalstück.